Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Ich bin Esther Sykora und ich werde euch heute die dritte Staffel von Visionen und O-Saft vorstellen. Visionen und O-Saft ist eine Podcast-Sendung innerhalb eines studentischen Projektstudiums. Alle 14 Tage haben wir, das sind Annabelle, Vicky, Isabel und ich, zum Frühstück zu uns nach Hause eingeladen. Bei Kaffee, Brötchen, Brezeln und natürlich Orangensaft haben wir mit unseren Gesprächspartnern über spannende Themen geplaudert. Wir haben für euch nun die interessantesten Einblicke rausgesucht. Diese mischen wir natürlich mit allerlei bunter Musik. Darunter erwartet euch heute ein ganz besonderes Lied. Aber mehr dazu verrate ich euch später. Jetzt erstmal Musik. A Sky Full of Stars von Coldplay.
I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care.
Cause in a sky.
Kommen wir zu dem ersten Gast der dritten Staffel von Visionen und O-Saft. Steffen von Viva con Aqua. Wir stellten wieder lebensverändernde Fragen wie, heißt es der, die oder das Nutella?
Die Nutella.
Danke, das sage ich auch immer.
Nein, das heißt eindeutig das Nutella. Oh oh, es ist nicht weiblich.
Ja, kann man drüber streiten, aber ich hatte mal Latein und es endet mit A.
Richtig, also. Mein das ist genau meine Argumentation.
Das ist leider die doofe Akademiker-Antwort.
Schäm dich dafür, schäm dich dafür. Das ist ja wirklich die wichtigste Frage im Laufe dieses Interviews.
Ja, hallo, wir sind ein Frühstückspodcast. Natürlich, das ist eine essentielle Frage.
An dieser Frage gehen Familien kaputt. Deshalb belassen wir es hierbei auch erstmal.
Aber wir müssen ganz kurz unsere Zuhörer neidisch machen. Wir haben hier Spekulatius-Creme am Tisch.
Oh ja.
Ich habe gerade ein Brötchen damit gegessen und es war lecker.
Ja, sehr, sehr geil und die kann man sich, die passt sehr gut zum Sommer, wollte ich mal gesagt
haben. Und sie ist vegan, für vegane Tübingen. Gönnt euch, Leute.
Natürlich kommt auch die NGO nicht zu kurz. Steffen erklärt uns, wohin die Spenden von Viva con Aqua fließen.
So, Steffen, dann kommen wir weiter. Was bestimmt auch noch ganz viele interessieren würde. Wohin gehen denn überhaupt die Spenden von Viva con Aqua? Mhm. Kommt da wirklich alles an? Und was für Projekte habt ihr am Start?
Diese Kommt-alles-an-Frage, die muss man stark differenzieren. Mhm. Ja, es kommt alles an. Die Frage ist, wo kommt das alles an? Viva con Aqua hat sich bewusst, versteht sich ja als Netzwerk. Und ich hatte gleich am Anfang gesagt, von dieser Inlands- und Auslandsarbeit. Also die Auslandsarbeit sind die Projekte. Und hat aber bewusst auch gesagt, wir machen Inlandsarbeit. Wir wollen hier ein Netzwerk aufbauen, dass Leute sich connecten. Wir wollen auch in Deutschland sensibilisieren. Und deswegen geht ein recht großer Teil mittlerweile an Inlandsprojekte, wo wir aber teilweise auch Veranstaltungen finanzieren, über die wieder Spenden reinkommen, die in die Auslandsprojekte gehen. Also muss man schon auch dazu sagen. Es fließen 80% an unseren Partner, die Welthungerhilfe. Mit der Viva con Aqua eben seit 10 Jahren die Projekte, die Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekte durchführt. Und die Welthungerhilfe zwackt davon auf jeden Fall nochmal was ab für ihre eigene Verwaltung. Von diesen 100% am Anfang gehen für Viva con Aqua für die Verwaltung auch noch Prozentsatz drauf. Das ist ganz normal für eine Organisation, weil da eben Kosten anfallen. Dann kann man sich fragen, okay, warum macht Viva con Aqua das jetzt nicht selbst und warum arbeiten die mit der Welthungerhilfe zusammen? Das ist zum einen, also es ist eine recht pragmatische Begründung, die dahinter steckt. Als man beschlossen hat, man will das jetzt als Organisation aufbauen, Viva con Aqua, hat man überlegt, okay, wie sehen die Strukturen aus in der Entwicklungszusammenarbeit? Und man hat gesehen, da gibt es schon viele bestehende Strukturen. Also hat man gesagt, man will nicht nochmal eine Parallelstruktur schaffen zu denen, die sowieso schon da sind. Dann, wenn man so einen Ansatz verfolgt, dass man recht nah an der Zielgruppe sein will, weil wenn man das, ich sag mal, halbwegs vernünftig machen will, sollte man ja gucken, was sind denn die Bedürfnisse und nicht quasi, was denken wir von außen, was ist woanders richtig. Also klammern wir uns an einen Partner, der schon viele Lokalstrukturen hat. Und da war die Welthungerhilfe eben ein sehr passender Partner, weil die auch lokale Organisationen haben, mit denen zusammenarbeiten. Und die Welthungerhilfe gibt es seit über 50 Jahren. Das heißt, die sind auch vernetzt. Und wenn dann so eine neue NGO wie Viva con Aqua kommt, die vielleicht erstmal gar nicht so Ahnung haben, wie es jetzt im Land XY aussieht, ist natürlich sehr hilfreich gewesen.
Viva con Aqua arbeitet mit der Welthungerhilfe zusammen. Und wir können uns sicher sein, dass sie auch weiterhin noch viel zusammen bewegen werden. Steffen berichtet uns nun von seiner ersten Berührung mit der Organisation und wie sich Interessierte bei Viva con Aqua einbringen können.
Steffen, wie bist du eigentlich damals zu Viva con Aqua gekommen?
Also Viva con Aqua kenne ich selbst auch von Festival und habe ihm dann gesagt, ja, irgendwann mal machst du da mal mit. Und dann war ich ein paar Jahre später mal wieder auf einem Festival. Also ein ziemlich skurriles Ereignis. Und dann habe ich mich da im Infostand mal ein bisschen voll berieseln lassen, was Viva con Aqua denn wirklich so alles macht und fand das dann ganz toll. Und sag mal so, auf dem Festival ist man ja manchmal nicht immer ganz nüchtern. Und ich weiß noch, am nächsten Tag, als ich meinen Geldbeutel aufmachte, fehlte so das letzte Geld, aber da war dann so eine Visitenkarte drin mit einer E-Mail-Adresse. Und habe dann wahrscheinlich das letzte Geld bei diesem Infostand in der Box liegen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss ich damit machen. Und genau, und dann, das war auch kurz vorm Studium und dann habe ich gesehen, dass es dann in Tübingen auch eine Gruppe gibt. Und dann habe ich da mal mitgemacht und ja, so bin ich dann dazugekommen und dann so richtig reingewachsen, immer ein bisschen mehr gemacht, dann auch mal, bin Ansprechpartner gewesen, also diese Gruppen, man nennt uns auch Crews, die haben immer verschiedene Ansprechpartner, um sich zu organisieren, und ich war lange Zeit für die Bildungsarbeit bei uns Ansprechpartner.
Und wie lange bist du dann jetzt insgesamt schon dabei?
Das sind 5 Jahre jetzt, also 2012 war dieser dubiose Zwischenfall, der mich da hingeführt hat.
Interessant. Würdest du, also wie viele Menschen sind denn jetzt hier in der Gruppe in Tübingen?
Schwer zu sagen. Ich sag mal, aktiv sind es 20, ja. Unsere Facebook-Gruppe ist irgendwie riesig, aber das finde ich eigentlich auch das Schöne daran, dass offiziell, da sind irgendwie so 70 Leute in dieser Gruppe oder vielleicht sogar auch mehr, aber dass man auch mal kommen kann oder wenn man zum Beispiel auch nur eine einzige Aktion unterstützen möchte, kann man da mitmachen und das ist so ungezwungen und davon lebt eigentlich auch dieses Viva Con Aqua Netzwerk von dieser Offenheit und da ist dann auch wenig Druck da, du musst jetzt mal dieses machen oder komm doch mal häufiger zu den Treffen. Natürlich ist es schön, wenn viele dabei sind, wenn wir auch viele von der Idee begeistern können. Ja, wir wissen auch selber, wie viele Leute da immer kommen. Je mehr, desto besser. Aber wenn jemand nur sagt, ich will zum Beispiel nur auf 2-3 Konzerten mal Becher sammeln, voll geil, hat er schon was für uns gemacht.
Man muss ja nicht unbedingt immer betrunken sein auf einem Festival. Wenn unsere Zuhörer jetzt sagen, boah, voll cool, da will ich auch mitmachen. Wie kann man da mitmachen? Wie kommt man da rein zu Viva Con Aqua?
Ah, ja, genau. Verschiedene Art und Weisen. Also, wenn man jemanden von uns kennt, geht es ganz schnell. Was manchmal aber auch Leute auch machen, wenn sie davon hören und einfach nicht wissen, wie kann ich da mitmachen, dann kann man einfach auf der Viva Con Aqua Homepage, vivaconaqua.org, eine E-Mail schreiben nach Hamburg in das Büro und dann kontaktieren die in Hamburg uns und sagen, hey, da ist jemand, der hat Interesse, nehmt den mal in eure Gruppe auf oder schreibt dem mal eine E-Mail oder so. So passiert das sehr, sehr häufig. Aber am häufigsten passiert das tatsächlich über Aktionen. Also da quatschen uns Leute auf einem Konzert oder bei irgendeinem Infostand. Und das sind so die Aktionen, wo wir die meisten Leute kriegen. Sprechen uns mal an, dann tauscht man irgendwie die Nummer aus und dann sind die... Wir haben einfach verschiedene Kanäle, Facebook, WhatsApp.
Wer jetzt Lust bekommen hat, sich ehrenamtlich bei coolen Aktionen zu engagieren und Interesse hat, einmal unverbindlich bei Viva Con Aqua vorbeizuschauen, dann kommt doch einfach zu einem Treffen. Die sind immer am ersten Montag des Monats im Äpplerhaus. Und nach so viel Inhalt gönnen wir uns jetzt erstmal eine Pause mit 2 wunderbaren Songs. Future Looks Good und Heaven von One Republic hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle.
This empty room. Looked at 1,000 different pictures that your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. He told me everything that's good and bad about my history. But he said that you are the future. He said that you are the future. And the future looks good.
Future. And the future looks good. Oh, yeah. The future. at a thousand different pictures that your mother took of you.
Heaven und Future Looks Good von OneRepublic hier bei Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Visionen und O-Saft, die spannendsten Einblicke in unseren Frühstückspodcast. Der erste Gast von Isabel und mir war Christian Maas. Er hat eine Website erstellt und mittlerweile auch eine App, mit der Frauen ihren Zyklus problemlos auswerten können. Diese Verhütungsmethode nennt sich symptothermale Methode. Wer also eine Alternative zur Pille sucht, ist bei ihm genau richtig. Aber hört selbst.
Wie kommt man als Mann darauf, sich mit dem weiblichen Zyklus zu beschäftigen?
Das ist tatsächlich die absolut häufigste Frage, ja. Und das war im Grunde reiner Zufall. Meine damalige Freundin hatte keine Lust mehr auf die Pille. Und das war 2006 und da war so die Frage, wie könnte man stattdessen verhüten? Und sie hat nach langem Hin und Her im Internet die symptothermale Methode gefunden. Kennt fast niemand, wird aber schon seit 30, 40 Jahren erforscht an den Unis Düsseldorf und Heidelberg. Ist sicherer als viele glauben. Und genau, damit hat sie angefangen. Irgendwann meinte eine Bekannte von ihr, es wäre ja schön, wenn es eine Website gibt, die einem so ein bisschen hilft, diese ganzen Daten einzugeben und so weiter und so fort. Und ich habe erstmal gesagt, da habe ich absolut keinen Bock drauf. Und dann hat sie noch zwei, dreimal gefragt und irgendwann wollte ich dann in Semesterferien nur mal was ausprobieren. Und dann habe ich eben nur mal was ausprobiert für zwei Wochen, den ersten Prototyp online gestellt in so ein Forum und dann kamen irgendwie die ersten 100 Leute und dann wurden es immer mehr und dann kamen die mit 1000 Verbesserungsvorschlägen und dann hängt man da schon mittendrin und hat irgendwie kaum, dass man sich umsieht, irgendwie 4 Jahre dann rumgearbeitet und ja, so kam das.
Magst du vielleicht erstmal erklären, was das genau ist? Also wie du sagst, das kennt eigentlich fast keiner und das kaum verbreitet.
Die Methode ist quasi eine Methode, mit der beobachtet man Körpersymptome und macht Rückschlüsse darauf auf den Eisprung, auf den Zeitpunkt des Eisprungs. Also rein biologisch gesehen ist es so, die meisten Menschen glauben, man kann immer schwanger werden, beziehungsweise wird es auch als reine Vorsichtsmaßnahme ja gesagt. Die Wahrheit ist aber eigentlich, man kann nicht immer schwanger werden, sondern man kann nur zum Zeitpunkt des Eisprungs schwanger werden, aber es ist unklar, wann der ist. Es ist normal, wenn Zyklen mehr so bis zu, also um die 8 Tage auch im Jahr schwanken. Gibt auch genug Leute, die dann sagen nach irgendwie, oh Gott, meine Tage kommen 2 Tage später und was ist jetzt los? Dabei ist eigentlich gar nichts los.
Wie genau kann man das dann an den Körpersymptomen festmachen? Also was beobachtet man da genau? Und vor allem, wie sicher ist das?
Du beobachtest immer 2 Symptome. Also das ist eine Kombination aus Temperaturmethode und Zervixschleimmethode. Das heißt, vor dem Eisprung steigt irgendwann mal das Östrogen im Blut an. Und das verändert den Zervixschleim, weil der Zervixschleim dafür da ist, dass Spermien länger überleben und irgendwie zur Eizelle hinkommen. Also wenn man das nicht hätte quasi oder während der Tage in der Regel, ist es halt einfach eher, dass Spermien nach ein paar Stunden schon sterben sozusagen. Ja. Aber man geht davon aus, bis zu 5 Tage überleben die. Zervixschleim verändert sich. Und wenn man das jetzt noch kombiniert mit Temperatur, weil nach dem Eisprung steigt das Progesteron im Blut an und dann steigt die Temperatur um 0,2 bis 0,5 Grad an.
Okay, das ist aber wenig, ja.
Bitte?
Oder? Das ist aber sehr wenig.
Das ist wenig, genau. Und deswegen die misst man dann morgens die Temperatur, weil wenn du halt einfach rumläufst, dann hast du schon relativ starke Schwankungen. Ja, diesen beiden Symptomen, wenn die zeitlich ungefähr zu einem gleichen Zeitpunkt stattfinden, dann sind das Hinweise darauf, dass der Eisprung vorbei ist. Und das ist ziemlich sicher. Also das ist sogar so sicher, dass in den ganzen Studien festgestellt wurde, dass die kritische Zeit bei dieser ganzen Methode ist eigentlich im Zyklusanfang, wenn man noch nicht weiß, wann kommt denn der nächste Eisprung. Der könnte auch mal so ein kleines bisschen früher kommen. Und da gibt es dann auch wieder Regeln, die das abfangen sozusagen. Aber die Zeit danach lässt sich anhand dieser 2 Symptome schon so sicher feststellen, dass es in der Studie da keine ungewollte Schwangerschaft gab. Also keine einzige. Ich meine, die Software ist so das eine, aber das andere ist halt tatsächlich auch versuchen, da so ein bisschen Bewusstsein für zu schaffen, dass es Alternativen gibt und nicht, dass das die super Lösung ist für alle, keine Frage, auf keinen Fall, ja, aber für viele Leute, die sind halt froh, wenn es irgendwie eine Alternative gibt und die auch ernst zu nehmen ist sozusagen und das nicht als alles totaler Schwachsinn abgetan wird, ja.
Das ist schon wichtig, da auch die Alternativen dann zu suchen.
Absolut,
ja. Ja, ist vor allem ein total aktuelles Thema, auch wie du sagst. Und ich kenne selber sehr viele, also Freunde von mir, die jetzt die Pille abgesetzt haben und dann eben also auf Alternativen umsteigen, wie jetzt Kupferspirale oder ähnliches. Aber von der Methode, muss ich ehrlich sein, hatte ich jetzt selber nur mal so beiläufig was gehört. Aber was es genau war, konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil auch in den Medien eigentlich relativ wenig darüber berichtet wird.
Wenig und wenn, dann halt falsch. Also ganz viele Medien schreiben immer irgendwie eben, das ist alles total unsicher, es funktioniert ja nicht. Und die denken dann an die Kalendermethode und das funktioniert natürlich nicht. Und dann gibt es natürlich auch genug Spezies, die mal sagen, ja, damit haben wir vor 30 Jahren verhütet und unser Thomas ist das Ergebnis so. Blabla halt, aber das war eine andere Methode. Also ich meine, die letzte Studie war von 2007, aktuell läuft auch wieder eine. Also man kann einfach sagen, das hat sich weiterentwickelt, das ist nicht mehr das, was es vor 30 Jahren war.
Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie begeistert er von seinem Projekt spricht und darin aufgeht. Ich glaube, Christian kennt sich besser mit dem Zyklus aus als ich. Es ist wirklich sehr gut, dass er sich für eine alternative Verhütungsmethode einsetzt und diese verbreitet. Denn es gibt einfach zu viele Frauen, die sich mit den Nebenwirkungen herumschlagen müssen. Nach diesem besonderen Gast kommen wir nun zu einer Band, die mir besonders am Herzen liegt. Die Sevens. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch schon von ihnen gehört habt, denn sie sind nicht nur hier in Tübingen, sondern auch ganz deutschlandweit unterwegs. Das neue Album von ihnen feierte am 14. Oktober sein Release. Es trägt den Namen Zum Glück zu faul. Somit kommen wir zu dem besonderen Lied, das ich euch am Anfang versprochen hatte. Es ist bereits mein neues Lieblingslied geworden. Hier sind zum ersten Mal im Radio die Sevens aus Tübingen mit Doubt is an Option. Viel Spaß!
Another bomb is dropped, another home is wrecked. Another decade passed, another option checked. Another body found between the debris. Another billboard stated everyone's free. But not for me. Cause I can't see. Doubt is an option. Everybody is not free. To all the brainwashed out is what you sometimes need. Follow no leader, blind and free. Trust what they don't want you to see. Warmed up and entertained, no words leave your mouth. Glad to participate as long as it pays off. No more investigation. Need to be done. Sit back, relax, enjoy that nothing went wrong. But not for me, cause I can't see. Doubt is an option, everybody is not free. To all the brainwashed, doubt is what you sometimes need. Follow the leader, blind and free. Just what they don't want you to see.
Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle und das war Doubt is an Option von den Sevens aus Tübingen.
Mikro Europa.
Mikro Europa.
90 Millionen Tonnen. So viel Lebensmittel landen jährlich allein in Europa auf dem Müll. Die Organisation Foodsharing hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, diese enorme Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Wie sie das genau macht, erfahrt ihr von Jo, der als Foodsaver Mitglied der Initiative ist. Er war bei Visionen und O-Saft zu Gast und hat uns bei einem leckeren Frühstück jede Menge spannende Details erzählt.
Mittlerweile gibt es in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz Leute, die sich zum Ziel gemacht haben, die Lebensmittelverschwendung zu beenden. Und die Leute kooperieren mit verschiedenen Betrieben. Mhm. Verschiedene Betriebe kooperieren mit uns und wir holen Essen bei den Betrieben ab, die eigentlich weggeschmissen worden wären. Und wir verteilen das dann weiter.
Okay, und welche Betriebe sind das? Sind das jetzt Supermärkte oder ist es gleich von Fabrikanten, wo das eigentlich dann verteilt wird? Oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es können ganz kleine Läden sein, wie zum Beispiel Bäcker oder Marktstände. Es können aber auch Supermärkte sein. Mhm. Und Foodsharing macht sich eben zum Ziel, dass die Lebensmittelverschwendung reduziert wird. Und vor allem auch dass das Thema, wie viel wird weggeschmissen in unserer Produktionskette, bei der Bevölkerung irgendwie ein bisschen ankommt. Und dass da ein Bewusstsein entsteht, wie viel weggeschmissen wird und was kauft man ein, wie viel braucht man als Konsument, wie viel Essen kauft man ein. Muss ich jetzt wirklich, bevor ich jetzt am Wochenende wegfahre, nur einen Kühlschrank voll machen und dann komme ich am Montag wieder und alles wird schlecht oder alles ist dann schlecht geworden. Und dadurch, dass wir eben diese Aktion machen, wollen wir vielleicht da so ein bisschen einen Aha-Effekt bei den Leuten bewirken, dass die sehen, okay, krass, es wird richtig viel weggeschmissen, nicht nur von den Supermärkten, sondern auch im eigenen Haushalt. Und wie können wir da schauen, dass wir das reduzieren, weil die Lebensmittelverschwendung ist halt einerseits ein ganz großes Unding, weil die Sachen werden oft in Regionen produziert, wo Armut herrscht, wo Wasserknappheit herrscht und werden dann da produziert unter oft fraglichen Bedingungen. Und dann werden die hierher gekarrt und hier sind sie dann einen Tag im Supermarkt und werden dann in die Tonne geschmissen. Das fühlt sich falsch an. Und natürlich werden da auch ganz viel zum Beispiel CO2 produziert und ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber auf jeden Fall trägt diese ganze Lebensmittelverschwendung meines Wissens nach zu einem Fünftel der globalen Treibhausgasemissionen bei. Und das ist halt, wenn man das reduzieren kann, ist das natürlich gut für unseren ganzen Planet.
Ja.
Also wir haben Kooperationen mit Betrieben, das sind Läden, Marktstände oder so ganz kleine Bäckereien zum Beispiel. Und die, mit denen haben wir ausgemacht, feste Zeiten, wo wir praktisch das Essen abholen, was sie nicht mehr verkaufen können, weil es nicht mehr den Ansprüchen genügt, was aber auf jeden Fall noch genießbar ist. Dann gehen wir da hin, die richten das dann meistens schon her und wir holen es ab und dann verteilen wir das weiter. Also das Ziel ist einfach, dass die Sachen verwertet werden, dass sie nicht weggeschmissen werden, ganz egal, wie die verwertet werden.
Und wie wird das verteilt?
Also erstmal jeder, der abholt, das sind die sogenannten Food Saver, die schauen, ob sie selber das benutzen können. Die oft wohnen die in WGs oder so oder haben halt Bekannte und verteilen das dort. Das ist total okay. Oder wenn sie merken, okay, das ist so viel, das kann ich gar nicht verteilen. Oder wenn sie auch gerade einfach Lust haben, dann bringen sie es zu den sogenannten Verteilern.
Was ist das genau?
Also Verteiler sind Stationen, wo man Essen hinbringen kann und Essen abholen kann. Und das kann jeder machen, da muss man kein Foodsaver für sein.
Das war Jo von der Organisation Foodsharing zu Gast bei Visionen und O-Saft hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Falls ihr auch Interesse habt, der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken, dann schaut doch einfach mal auf die Website foodsharing.de. Neue Helfer sind immer herzlich willkommen. Jetzt kommen wir zu einer weiteren tollen Band mit zwei Liedern, die einfach gute Laune machen. Die Maroon 5 mit It Was Always You und My Heart Is Open.
I know you're scared, oh, I can feel it. It's in the air, I know you feel that too. But take a chance on me, you won't regret it, no. One more no and I'll believe you. I'll walk away and I will leave you be. And that's the last time you'll say no to me.
It won't take me long to find another lover, but I want you.
I can't spend another minute getting over loving you. If you don't ever say yeah, I'm here.
yes, yes, yeah. Yes, 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 yes.
It's just a moment, go and seize it. Don't be afraid to give your heart to me. And if you do, I know that I won't let you down, no.
Yeah, so hand it over, trust me with your love. I'll do anything you want me to. I can't breathe until I see your face. Dream with a different kind of feeling.
It was always you und My Heart is Open von den Maroon 5 hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser heutiges Thema, der Frühstückspodcast Visionen und O-Saft. Wir lassen gemeinsam mit euch die dritte Staffel Revue passieren. Ein weiterer Gast von uns war Nika. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Achtbar. Wir wollten von ihr wissen, wie sie in einer Zeit ohne Internet mit anderen lesbischen Frauen Kontakt aufnehmen konnte. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber eins können wir schon mal vorwegnehmen. Sie musste ziemlich viele Umwege gehen.
Ich bin mir jetzt unsicher, so okay, habe ich jetzt irgendwie so eine homosexuelle Neigung, also beziehungsweise stehe ich vielleicht doch auf Frauen und bin mir halt nicht so ganz sicher. Und da gibt es ja das Frauencafé zum Beispiel als Anlaufstelle, ja, oder? Genau, und angenommen, es wird sowas in der Stadt nicht geben, weil ich finde, das ist schon was Besonderes hier in Tübingen.
Also stimmt, total.
Genau, in so kleineren Städten gibt es das, glaube ich, nicht.
Also gibt es schon fast nicht mehr in größeren Städten, das ist ja das Schlimme.
Also wie kann man sich da sonst noch helfen, beziehungsweise wie sehe ich denn dann, also ich sehe ja eine Person nicht an, ob sie homosexuell
Nein,
ist oder nicht.
Meistens nicht.
Deshalb, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Club bin oder so und ich denke mir jetzt, okay, ich spreche jetzt einfach mal eine Frau an oder so, ich meine, das ist ja dann total schwierig, dann...
Also ich finde das auch schwierig, gell? Also ich habe da auch immer gedacht, wie mache ich das bloß? Also ich hatte ja nun das Problem, sage ich jetzt mal, dass ich mit 22 dann mich getrennt habe von diesem Mann. Bewusst im Sinne von, ich habe mir auch gesagt, tut mir leid, ich stehe definitiv auf Frauen. Das hat nichts mit dir zu tun, ach, das hat nichts mit ihm zu tun gehabt eigentlich. Aber ich verliebe mich schon, habe mich relativ wieder in Frau verliebt. Ich muss da jetzt aktiv. Ich wusste überhaupt nicht, wie, wo, was gibt's denn? Ich bin auf dem Land aufgewachsen, im Emmen, da wo der Käse herkommt.
Gerade wollte ich fragen.
Effektiv, ja, ist so. Und Bern ist zwar meine Bezugsstadt, die ist aber 30 Kilometer weg. Das, und im Dorf, was hat man gemacht als Jugendliche? Man ist irgendwie in einer Dorfkneipe, in die Disco, die immer gemischt und irgendwie, da war schon klar für mich, ein bisschen irgendwie außen vor. Dann habe ich gearbeitet in Thun. Das ist zwar eine Stadt, aber die hat auch nichts. Und ich wusste es nicht. Also mein Weg, wie ich irgendwie überhaupt rausgefunden habe, dass es überhaupt irgendwie sowas gibt noch, wie andere Frauen, die auf Frauen stehen, war echt kompliziert, weil ich habe das in einer Bravo gelesen. Und zwar war da irgendwie ein Interview und ich dachte, oh, spannend. Und es war eine Frau, also ich kenne die mittlerweile, diese Frau aus Hamburg. Die hat in Hamburg irgend so eine Lesbeninitiative gegründet und die hat in der Bravo ein Interview gegeben. Und da habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Also in Bern, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich da irgendwie rausfinden hätte können, wie ob es da irgendwas gibt. Dann habe ich nach Hamburg geschrieben, dorthin, da war eine Adresse drin, und gefragt, ob sie wüsste, ob es was in Bern gibt. Und siehe da, sie wusste, dass es was in Bern gibt. Hat mir zurückgeschrieben, da und da und das gibt's und da war was und so. Dann habe ich dann ein Postfach geschrieben, weil auch da war noch nicht klar, ob es den Treffpunkt oder wie auch immer. Dann habe ich eine Antwort gekriegt und dann war es wirklich schwierig. Also weißt du, das
also gedacht, boah, jetzt, die Überwindung dann hinzugehen.
Ja, einfach. Boah, ich bin dreimal war ich dort. Ich war dreimal dort, ich bin erst das dritte Mal reingegangen und auch nur, weil ich war immer ein bisschen zu früh, das hatte noch nicht aufgemacht und dann bin ich so Tiger. Nee.
Nach Hause. Doch nicht.
Ja, genau. Okay. Oh nein. Ja, und dann beim dritten Mal ist noch jemand anderes zu früh gekommen, dann konnte ich nicht mehr weg. War peinlich, oder?
Ja, perfekt, aber dann.
Ja gut, dann war ich da, dann nannte sich Hubcafé. Dann habe ich mich, das finden auch immer meine lesbischen Freundinnen ja alle lustig, dann habe ich mich ein halbes Jahr da reingesetzt und kein Wort gesagt. Ich war total schüchtern.
Das kann ich bei dir gar nicht vorstellen.
Ja, ich habe mir gedacht, ja, weißt du, und dann haben die, aber immer so gehört, die haben auch so Gespräche über Sex, was war mir so peinlich immer. Also dachte, aber nein, du hältst da jetzt mal durch.
Da hat es die heutige Generation wesentlich leichter. Wenn ihr euch unsicher seid und eine Anlaufstelle oder einfach andere Frauen zum Reden braucht, dann kommt doch einfach bei der Achtbar vorbei. Jetzt wollen wir aber noch wissen, wie Nikas Familie eigentlich auf ihr Coming-out reagiert hat.
Außerdem erklärt sie uns den Unterschied bezüglich der gesellschaftlichen Akzeptanz zwischen Schwulen und Lesben.
Ich habe das erst auch nicht so gesagt, also meine allererste Freundin, weil ich irgendwie das ja auch erstmal ausprobieren wollte. Gell? So, und dann hatte ich aber meine Freundin mit nach Hause genommen und meine Schwester hat mich dann schmusend erwischt. Und interessant war dann aber, dass meine Schwester mir dann irgendwann, also nicht viel später, so eine halbe Woche später, gesagt hat, meine Mutter hätte sie jetzt gefragt, ob ich lesbisch wäre. Dann habe ich gesagt, das ist ja doof. Dann, also weißt du, warum fragt sie mich das denn nicht? Und dann bin ich in die Küche gegangen und habe gesagt, du kannst ja mich fragen. Oder ja. Ob ich, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich. Ich bin da gerade am Ausprobieren. Und das Interessanteste daran war dann eigentlich, was ich völlig spannend fand, war, dass meine Mutter mir dann total viel von sich angefangen hat zu erzählen, was sie von sich und wie sie mit Menschen, also Männern halt irgendwie, ihre ersten Bekanntschaften. Ich habe so viel von meiner Mutter erfahren, wie ich noch nicht von meiner Mutter erfahren. Und eigentlich hat dieser Schritt von mir oder ihr, sie hat ja indirekt gefragt, dazu geführt, dass meine Mutter eigentlich zu einer Freundin von mir wurde. Und das fand ich total genial. Also ich habe eigentlich ein extrem positives Erlebnis mit diesem Coming-out gehabt. Aber ich kenne also andere, wo das nicht so ist. Wo es gar nicht so ist sogar.
Und zwar hast du ja gesagt, dass ihr auch ein schwules Pärchen habt. Mhm. Und das würde mich jetzt generell auch mal so interessieren, ob ihr euch da auch so austauscht, was die da für Schwierigkeiten haben, ob das vielleicht bei Schwulen, ob die da größere Schwierigkeiten haben als Lesben. Und was ich dann auch noch interessant finden würde, ob das dann so ist, weil Lesben werden ja oft so sexualisiert eher als...
Also wenn du sie draußen siehst, werden sie entsexualisiert und im Pornogeschäft genau. Total sexualisiert.
Und dass sie dadurch vielleicht Lesben weniger ernst genommen werden als Schwule zum Beispiel.
Ja, das ist so. Und das hat genau das Gleiche, wie Frauen weniger ernst genommen werden als Männer. Das spiegelt sich eigentlich eins zu eins wieder. Dann ist es auch noch so, dass in der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, zwei tanzende Frauen zum Beispiel viel weniger anstößig sind, warum auch immer, als zwei tanzende Männer zum Beispiel. Bei zwei tanzenden Männern gucken sie alle komisch und schräg. Ich glaube, die Männer haben es jetzt, sage ich jetzt mal, in der Öffentlichkeit und mit Akzeptanz irgendwie schwerer. Also, wobei, was mir eigentlich nur zeigt, dass eben mehr Aufmerksamkeit auf den Männern überhaupt ist. So. Also, und ich habe eher das Gefühl, dass man zwei Frauen, die als Paar auftreten, auch wir in unserer Nachbarschaft, in dem Kontext habe ich eher immer das Gefühl, dass wir entsexualisiert sind. Habe ich immer das Gefühl, da leben halt so zwei Frauen zusammen. Ich glaube, die können sich nicht vorstellen, dass die Sex haben zusammen. So, ich denke mir, das hat einfach mit dem allgemeinen Frauenbild zu tun. Frauen werden einen grundsätzlich nicht ganz so ernst genommen. Ich glaube, es gibt relativ viele so Lesbenfilme, wo dann so thematisiert ist, dann Frau war in einer Beziehung mit einem Mann und so. Und nur in dieser ganz direkten Konfrontation, dass diese Frau sich von diesem Mann zu einer Frau hinbewegt, hat dieser Mann irgendwann, machst du da, ja, hallo? Dass da so eine, überhaupt mal ins Bewusstsein tritt, das gibt's. Und, ja, aber das ist bedrohlich, also in Anführungsstrichen, das ist auch wirklich sexuell, was da ist, so, dass das sonst gar nicht so ernst genommen wird. Ich meine, das, was man da in diesem Porno sieht, das ist ja nicht ernst genommen. Da kommt ja dann immer befreienderweise noch ein Mann dazu, am Schluss mindestens. Also, meine Erfahrung ist eigentlich so ein bisschen die, muss ich sagen. Je offener man selber damit umgeht, desto unkomplizierter nimmt es eigentlich die Umgebung auf.
Es ist also ein grundlegendes Problem in unserer Gesellschaft, dass Frauen weniger ernst genommen werden als Männer. Das war Nika von der Achtbar zu Gast bei Visionen und O-Saft. Alle Infos dazu könnt ihr unter achtbartübingen.de finden oder auf unserer Website von Visionen und O-Saft. Ihr hört Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle und jetzt geht es weiter mit einem tollen Hit Sugar von One Republic.
When you're away, red velvet. I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
Sugar von One Republic, unser heutiges Thema, der Frühstückspodcast Visionen und O-Saft der dritten Staffel. Und wir sind auch schon bei unserem letzten Gast angekommen, Silke, eine der Organisatorinnen des diesjährigen Grenzenlos-Marktes. Es war ein bunter Markttag hier in Tübingen. Geflüchtete aus unterschiedlichen Kulturen konnten hier zum Beispiel mit Essensangeboten oder Schmuck Einblicke in ihre Heimat geben. Die Zusammenarbeit mit den Geflüchteten erwies sich aber schwieriger als gedacht, wie Silke uns erzählte.
Ich würde sagen, eher Zurückhaltung. Also die verschiedenen Arbeitskreise der Flüchtlingshilfen, da hatten wir immer nur Kontakt zu dem Ansprechpartner, selten zu den Geflüchteten direkt. Die Svenja und ich, wir waren einmal in der Schellingstraße und haben die Gruppe gesehen von Frauen, die da nähen, und waren da kurz und haben einfach zugeschaut, was die da machen. Und es ist eher schwierig. Also ich habe es als eher schwierig empfunden, aus unterschiedlichsten Gründen. Also manchmal kann man den Eindruck bekommen, da trete ich jetzt bestimmt dem einen oder anderen zu nahe, aber man kann manchmal den Eindruck bekommen, die Flüchtlingshilfen wollen ihre Geflüchteten auch nicht hergeben. So, ja, das sind jetzt so meine Geflüchteten. Das ist eine. Eigeninitiative gibt es fast keine, ganz, ganz wenig. Es war zum Beispiel ein Stand angemeldet mit drei Frauen, ich glaube zwei Syrerinnen und eine Albanerin oder so. Und die wollten backen, so Gebäck verkaufen, arabisches. Und den Stand wird es jetzt zwar geben, aber nicht mit drei Frauen, sondern mit einer von den drei Frauen plus ihrem Ehemann. Und die anderen, also eine durfte dann nicht, weil der Ehemann es ihr verboten hat. Die andere ist jetzt auch abgesprungen, warum weiß ich nicht. Und die dritte macht es jetzt tatsächlich auch mit ihrem Ehemann. Aber den Stand wird es geben, aber es gab jetzt wenig Initiativen jetzt von Einzelpersonen oder meinetwegen zwei oder drei, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir machen da jetzt was. Also das ist dann nicht so, dass die da gleich offen auf uns zurennen und sagen, ja, ja, will ich auf jeden Fall. Ganz so läuft es nicht, warum auch immer. Dann gibt es natürlich die sprachlichen Barrieren. Also dieses Ehepaar, was da jetzt die Backwaren anbieten wird, die können auch nicht so gut Deutsch, aber die Betreuerin von denen hat gesagt, sie wird den ganzen Tag mit da sein oder sie kennt auch noch einen anderen Syrer, der sehr gut Deutsch sprechen kann und dann wird sie sich mit dem abwechseln, einfach weil die dann sonst auch nicht so mit den Leuten ins Gespräch kommen können, ja. Das mag auch noch ein Hindernis sein, wenn die dann denken, oh, ich kann gar nicht gut Deutsch sprechen, was soll ich da oder was rede ich mit den Menschen oder. Also ich weiß nicht, was es da so konkret an Bedenken gibt, aber es war eher schwierig.
Das war Silke vom Grenzenlosmarkt, zu Gast bei Visionen und O-Saft, hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Und jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Rückblicks auf die dritte Staffel des Frühstückspodcasts Visionen und O-Saft, hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Lasst euch die ganzen Organisationen und Projekte nochmal durch den Kopf gehen.
Vielleicht wollt ihr irgendwo mitmachen. Dazu könnt ihr auch alles nochmal auf unserer UB-Website in der Mediathek nachhören oder unsere Gäste in einem kleinen Video auf unserer Facebook-Seite kennenlernen. Viel Spaß dabei! Das ist aber lange noch kein richtiger Abschied, denn die vierte Staffel von Visionen und O-Saft ist schon in Planung. Zwei Kommilitoninnen von uns freuen sich schon sehr auf das Projekt. Sie werden sich aber noch selber bei euch vorstellen. An den Reglern saß heute Fabian Schaller, die Redaktion hatte Ulrich Hegele. Ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Esther Sikora. Musik